Wer kann sich noch erinnern, was für eine Diskussion das damals gab? Neue deutsche Rechtschreibung. Meine Güte, was ging das rum? Letztlich, naja, der eine schreibt so, der andere schreibt so. Ich bin für eine Reformation der christlichen Rechtschreibung. Zum Beispiel bei dem Wort Evangelium. Evangelium. Und wenn man einfach nur ein H dran setzt, an diese mittlere Silbe, dann ist man schon ziemlich zentral bei dem, worum es geht. Glückselig sind oder herzlich zu beglückwünschen sind, die Frieden stiften. Das kann man selten, wenn man nur zu Hause sitzt. Und das, was Jesus gesagt hat, am Ende des Matthäus-Evangeliums ist auch ziemlich eindeutig. Geht hin. Also Evangelium hat es damit zu tun, dass wir hingehen. Etwas ausgesprochen Zentrales. Weil das Evangelium ist die ausgestreckte Hand Gottes. Die Hand, die ausgestreckt ist, um uns einzuladen, um uns zu sich zu rufen. Evangelium. Wir wollen noch einmal stille werden und miteinander beten. Unser lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Willen in deinem Wort deutlich gesagt hast. Hilf, dass wir hören. Amen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 1: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes, die rettet jeden, der glaubt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist die Kraft Gottes, die Recht rettet jeden, der daran glaubt. Ich stelle fest, dass gerade in dieser Zeit, wo so viel Not um uns herum ist, offensichtlich hier eine gewisse Beschämung eintritt. Das Evangelium zu teilen, von dem weiter zu sagen, was an Hoffnung in unserem Herzen ist. Es gibt gute Argumente. Eins der Argumente ist, wir wollen die Not der Menschen nicht ausnutzen. Das ist ein sehr edles Motiv. Aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass das Licht in die Finsternis gehört. Was willst du denn in einem hell erleuchteten Festsaal mit einer Kerze? Aber da, wo es dunkel ist, da gehört das Licht hin. Was willst du mit Salz in einem riesigen Salzfass? Du Salzkorn. Du gehörst in die Suppe, damit die schmeckt. Was wollt ihr als Christen in euren Kirchen? Ihr gehört dahin, wo die Not ist. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es Evangelium ist die ausgestreckte Hand Gottes. Und eine Hand hat 5 Finger. Darum gibt es heute eine Einladung zu dem 5G-Netz Gottes, bestehend aus seiner ausgestreckten Hand des Evangeliums. Das erste G ist die Gnade. Paulus schreibt im Epheserbrief: Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Es geht um ein Geschenk. Gnade ist unverdientes Geschenk. Allerdings hat die Gnade Gottes in der Tat eine Bedingung. So wie überhaupt begnadigt werden können eine Bedingung hat. Und das heißt, ich muss den Schuldspruch anerkennen. Ich kann erst um Begnadigung bitten, wenn ich rechtskräftig verurteilt bin. Ansonsten ist das ja keine Gnade. Und das ist die Bedingung des Evangeliums. Es ist die Gnade Gottes, durch die wir gerettet werden. Und in Jesus Christus ist die Gnade Gottes erschienen, hat die Gnade Gottes ein Gesicht bekommen, ein freundliches Gesicht, das uns einlädt. Und von ihm, von Jesus, nehmen wir Gnade um Gnade, Gunsterweisung um Gunsterweisung. Aber das bleibt dem verschlossen, der verleugnet, dass er Gnade braucht, der immer noch auf dem Standpunkt ist, ich muss nur genug Einspruch und Widerspruch gegen mein Urteil erheben, und irgendwann wird mir Recht gesprochen. Dann ist die Gnade unwirksam. Aber der weiß, dass er Gottes Gnade, Gottes Güte, Gottes Zuwendung braucht, der darf sie erbitten und empfangen. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und die Gnade hat etwas sehr Gutes. Wir sprechen immer gerne davon, dass alle Menschen gleich sind. Und an dieser Stelle stimmt es. Keiner kann aus seinem eigenen Verdienst vor Gott Anerkennung finden. Durch Gnade seid ihr gerettet. Aus dem Glauben heraus, und das ist in der Tat nach der Gnade das Zweite. Nein, das ist der erhobene Zeigefinger, den meinte ich nicht so, sondern nur als 2. Glaube. Dieser Gnade, diesem Angebot Gottes, muss vertraut werden. Und Glauben heißt Vertrauen, sich anvertrauen. Nun schreibt Paulus im Römerbrief diesen besonderen Satz: Das Evangelium ist die Kraft Gottes, denn darin wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart, aus Glauben zum Glauben. Ich habe diesen Satz immer schwer verstanden. Aber die Bedeutungsvariante des Wortes Glauben umfasst ja auch Treue und Vertrauen. Und dann könnte man diesen Ausspruch des Apostels so wiedergeben: aus Treue zum Vertrauen. Aus Treue zum Vertrauen. Und die Treue, die bezieht sich auf Gott. Er ist treu. Gott ist treu. Er steht zu dem, was er versprochen hat. Das, was er in seinem Wort gesagt hat, ist wahr und bleibt es in alle Zeit. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt Jesus. Und aus dieser Treue, aus der Treue zu dem Versprechen, das Gott gegeben hat, in der biblischen Sprache heißt das Bund. Gott hat einen Bund geschlossen. Aus dieser Treue heraus können wir und werden wir gerettet, allein aus dieser Treue. Und wir haben Zugang zu dieser Treue, indem wir vertrauen, indem wir sagen, Herr, ich nehme dich beim Wort. Dann gibt es einen dritten Buchstaben, den Finger zeige ich jetzt nicht. Das dritte G ist Gehorsam. Das hängt sehr zentral mit Vertrauen, mit Glauben zusammen. Das, was wir wirklich in unserem Herzen glauben, worauf wir vertrauen, worauf wir unser Leben bauen, das zeigt sich in dem, was wir tun. Das rein Intellektuelle ist wertlos. Ihr wisst doch, ein Theoretiker ist jemand, der praktisch nur denkt. Aber das, was in unserem Inneren, in unserem Herzen ist, kommt durch das, was wir tun, zum Ausdruck. Durch den Gehorsam. Und vielleicht kann man hier sogar auch die neue christliche Rechtschreibung anwenden. Gehorsam. Tu es. Ich weiß nicht, wie viel oder was du vom Wort Gottes schon verstanden hast. Aber vielleicht ist es dieses eine, dass du Jesus dein Leben anvertrauen sollst. Dann tu es. Es tut kein anderer für dich. Kein anderer kann Jesus in dein Leben einladen. Wir können für dich beten. Wir können dich segnen. Wir können dir Mut machen. Und wir können dich mit allem, was uns zur Verfügung steht, locken. Aber den entscheidenden Schritt musst du tun. Es ist der schlichte Gehorsam, Ja zu sagen zu Jesus, ein Gebet zu sprechen und Jesus in dein Herz einzuladen. Anders geht es nicht. Das Vertrauen, der Glaube, führt zum Umsetzen dessen, was man vertraut. Und das nennt die Bibel schlichtweg Gehorsam. Also auch wieder dieses Geh im Sinne von dem, tu es. Das vierte G heißt Gerechtigkeit. Könnte man jetzt auch wieder in der neuen christlichen Rechtschreibung schreiben, Gerechtigkeit. Und damit würde etwas sehr Zentrales in der Bibel zum Ausdruck kommen, denn die Gerechtigkeit, von der die Bibel spricht, ist zunächst auch ein ausgleichschaffendes Handeln. Gott schafft einen Ausgleich. Die Gerechtigkeit Gottes wird darin geoffenbart, dass Gott einen Ausgleich schafft, dass er das Gleichgewicht wiederherstellt. Eben das, was ins Ungleichgewicht gefallen ist durch die Sünde, durch die Schuld des Menschen. Er bringt es wieder in ein Gleichgewicht, in dem Jesus, der Sohn Gottes, in diese Welt kommt, in dem er für unsere Schuld stirbt und an unserer Stelle das Gerichtsurteil Gottes empfängt. Und dadurch wird ein Ausgleich geschaffen. Gerechtigkeit kann man tun, indem man einen Ausgleich schafft. Es ist in Israel zum Beispiel das Wort, wenn man jemand anderem etwas Gutes tut, ein Almosen gibt oder eine milde Gabe weitergibt. Das heißt, ich tue eine Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit hat darüber hinaus auch von Gott her diesen Charakter, dass es das ist, was diese ausgleichende Gerechtigkeit festmacht. Und dass wir einen neuen Standpunkt vor Gott bekommen, dass wir vor Gott als Gerechte anerkannt sind. Nicht aus dem, was wir getan haben. Mit guten Werken schaffen wir es nicht. Aber aus dem, was Gott getan hat. Denn, und da schreibt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief drüber, er hat den, der von keiner Sünde wusste, also der von Sünde und Schuld völlig unbelastet ist. Er hat den, der von der Sünde nicht verunreinigt worden ist, Jesus, für uns als jemanden erachtet, der von der Sünde zerfressen ist. Damit wir durch unser Vertrauen auf ihn jetzt vor Gott die Anerkennung finden, die er, dieser Sündlose, vor Gott hatte. Und die Bibel beschreibt das so, dass wir hineingeboren werden in diese Existenz des Gottessohnes Jesus Christus. So wie Jesus in unser Herz hineinkommt, wenn wir ihn einladen, dass er Herr unseres Lebens wird, so werden wir hineingeboren in diese sündlose und ewige Existenz Gottes. Wir werden vor Gott anerkannt, so wie Jesus Christus anerkannt ist und wie Gott sein Opfer anerkannt hat am Tag der Auferstehung, als Jesus auferstanden ist und in die Herrlichkeit wieder eingesetzt wird, die er von Ewigkeit zu Ewigkeit hat. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das ist dieser vierte Aspekt des Evangeliums, dass uns diese Gerechtigkeit geschenkt wird. Und der fünfte Aspekt, das fünfte G des Evangeliums der ausgestreckten Hand Gottes, das G mit H, also geh hin, das besteht einfach darin, dass wir dieser Güte Gottes in unserem Leben Raum geben, dass wir ihr Ausdruck verleihen. Paulus beschreibt es in Philipper 4. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Das ist das Geh hin des Evangeliums. Eure Güte lasst kund werden allen Menschen. Man kann Güte auch übersetzen mit euer mildes Wesen, eure Mildigkeit oder eure Freundlichkeit. Eure Freundlichkeit, das ist doch ein Ansatzpunkt für uns, dass wir als Menschen durch unseren Alltag gehen und einfach freundlich und zugewandt den anderen Menschen gegenüber sind. Und damit die Tür weit aufmachen für das Evangelium Gottes, das durch uns zu dem anderen kommen möchte und ihm eine Einladung ist. Und vielleicht ist einfach nur dieses eine Kriterium in deinem Leben wichtig, dass du dich fragst, verändert die Begegnung, die jemand mit mir hat, seinen Alltag zum Guten? Oder verärgert es ihn? Übrigens, das Verärgern kannst du bei dir lassen. Man könnte sich den ganzen Tag ärgern, aber wir sind nicht verpflichtet dazu. Anstelle dessen kannst du auch dort mit Güte und Milde reagieren, wo du den anderen nicht verstehst. Und damit die Güte Gottes zeigen, der Güte Gottes ein Gesicht geben, dein freundliches Gesicht. Auch wenn das etwas schwieriger ist unter der Maske, die wir meistens tragen. Wobei, vielleicht ist es sogar etwas einfacher, weil manche heruntergezogenen Mundwinkel, die wir uns als Christen so angewöhnt haben, dadurch nicht sichtbar sind und unsere Augen vielleicht besser und freundlicher die Freundlichkeit Gottes widerspiegeln können. Eure Freundlichkeit, lasst kund werden allen Menschen. Es gibt einen Grund dazu, sagt der Apostel Paulus. Der Herr ist nahe. Er ist nahe deinem Herzen, denn das Wort Gottes, das in unserem Herzen wohnt, ist uns nahe. Und damit ist Jesus nahe und er ist uns nahe. Und wir dürfen ihn erfahren in jeder Situation unseres Alltags. Und der Herr ist nahe, das heißt, Auch seine Wiederkunft steht nahe bevor. Die Zeiten neigen sich, je mehr Erschütterungen auch global durch diese Welt hindurchgehen. Was ist das denn anderes als die Geburtswehen der neuen Welt? Natürlich kann eine Geburt sich auch lange hinziehen. Aber es kann auch schnell gehen. Der Herr ist nahe. Und darum lasst uns Evangelium ganz neu entdecken und ganz neu leben als Menschen, die hingehen, die der ausgestreckten Hand Gottes ein Gesicht verleihen. Der Gnade, dem Glauben, dem Gehorsam, der Gerechtigkeit und der Güte. Darum geht hin. Und Jesus sagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wo sollte sich die Gegenwart Jesu Christi in unserem Leben mehr zeigen als dort, wo wir anderen zugewendet sind? Amen.